Guten Morgen miteinander. Wir gehen weiter im Sacharja und heute macht mir das ein bisschen Bauchweh. Ich habe bis jetzt einzelne Nachtgesichter durchgenommen vom Sacharja. Er hat ja 8. Und heute möchte ich gerne eigentlich über alle 8 Nachtgesichter reden. Ein Bogen spannen über alles, weil in diesen Nachtgesichtern sehen wir Jesus Christus und wir sehen die Endzeit. Und es ist ganz erstaunlich, was der Sacharja da alles uns schreibt und mitteilt. Das ist sehr ermutigend. Es ist Ermahnung und es ist Trost. Ermahnung zum Treubleiben im Glauben auch in schweren Zeiten. Trost, weil wir haben einen wunderbaren Herr an unserer Seite. Und einen, der uns hilft. Der Sacharja, das wissen wir mittlerweile, hat ja gelebt 520 vor Christus. Bevor Jesus überhaupt geboren ist, vor seinem ersten Kommen. Und wir können sagen, über 2500 Jahre vor seinem zweiten Kommen. Wie viel genau, wie lange das noch wird, das wissen wir nicht. Aber Jesus kommt wieder. Und auf das freuen wir uns ganz enorm. Er schreibt das auch in einer Zeit, wo man sagen kann, das war ja fast wie eine Endzeit für Israel, für das Volk. Die Zeit der Könige hat aufgehört. Fertig. Sie sind erobert worden, Jerusalem in Schutt und Asche gelegt, der Tempel kaputt gemacht, verbrannt, alle Güter vom Tempel, alles Gold und Silber, wegtransportiert nach Babylon. Ende. Schluss. Weggeführt in Gefangenschaft. Eine Art Endzeit für Israel. Sie haben übrigens bis heute keinen König mehr. Und der König, der gekommen ist, 520 Jahre später, haben sie verworfen. Das ist eine Tragödie. Aber er wird wiederkommen als König und Herrscher. Darauf dürfen wir hoffen. Und darum ist es ganz erstaunlich, wenn wir sehen, dass wir Anschauungsmaterial haben in diesen 8 Nachtgesichtern über Gottes Wirken mit seinem Volk bis zu seiner Wiederkunft. Gilt auch für Gottes Wirken mit der Gemeinde und mit uns, was er von uns erwartet. Oder auch ein Hinweis auf sein Kommen, vom ersten Kommen, vom Messias als Retter und von seinem zweiten Kommen als Herrscher über die Welt. Und im Sacharja ist das gar nicht etwas sehr einfach auseinanderzuhalten. Was ist jetzt fürs erste Kommen und was ist fürs zweite Kommen? Manchmal kommt es im gleichen Vers gerade für beide. Das ist gar nicht so einfach. Ich frage mich manchmal, was hat der Sacharja verstanden von dem, was er aufgeschrieben hat? Vielleicht tun ihm Unrecht. Vielleicht hat Gott ihm in diesen 8 Gesichtern und Visionen so viel geschenkt, dass er es hat begriffen und gesehen hat, was kommt, ist möglich. Aber manchmal hat man den Eindruck, hey, wenn man ihn da fragen was hast du da eigentlich begriffen davon? Und ich denke, da haben wir schon ein bisschen etwas zu tun, wenn wir dann mal in der Ewigkeit sind. Auf jeden Fall, wenn ich den Sacharja treffe, wird ihn fragen. Sacharja, denn, über das, was du geschrieben hast. Die zwei Söhne vom Öl da beim Leuchter. Wer hast du denn gesehen? Wer ist das? Was hast du denn gedacht? Wäre interessant zu wissen. Ja, wir wissen, dass Jesus wirkt in dieser Welt. Er wirkt im Himmel gegenwärtig als unser Fürsprecher. Zum Glück haben wir einen Fürsprecher im Himmel. Das ist ein Riesentrost. Und er bereitet uns eine Stätte vor, dass wir einig zu ihm dürfen in den Himmel gehen. Und so wollen wir uns jetzt in die 8 Nachtgesichter stürzen und schauen, was wir über die alle dürfen erfahren. Das erste Nachtgesicht, ja, das wird ein bisschen bleiben. Es ist ein bisschen schwierig mit diesen Visionen für uns heute Morgen. Aber, ja. Möchtet euch erinnern, der Mann im Talgrund zwischen den Myrten. Es ist der Engel des Herrn. Und der steht an der Spitze von einem Ritterheer. Wir sehen Jesus, Engel des Herrn, Christus, als Anführer von einer Armee vom Himmel. Er ist Herr über alles. Das ist das Erste, was wir von Jesus erfahren im Sacharja. Er ist Anführer von der himmlischen Armee. Er ist Herr über alles. Das ist Jesus Christus. Aber er steht im Talgrund. Er, wo der gross, allmächtige Herr ist, er ist auch unser Hirt, womit in seine Tiefe hineinkommt, wo jetzt eben auch bei der Elisabeth und beim Hans-Jürg ist wo sie durch ein Tal vom Todesschatten durch müssen und man nicht recht weiss, wie kommt das, dann dürfen wir sagen, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Oh, wie schwer wird. Der Herr über alles ist bei uns. Das ist fantastisch. Und er ist zwischen den Myrten ein Bild vom Segen Gottes. Im Jesaja steht, er wird in der Wüste anstatt Dornen Myrten wachsen. Ein schneeweiß blühender Strauch, der noch gut schmeckt auf alle Suche. Die Juden brauchen den im Laubhüttenfest für ihre Laubhütte zu bauen. Das ist etwas, wirklich ein Bild vom Segen Gottes. Und wir lesen, dass Gott eifert mit grosser Liebe für sein Volk. Und schon hier sehen wir in diesem Nachtgesicht Jesus als Fürsprecher. Als der, der eigentlich will, jawohl, Entschuldigung, jetzt bin ich eins zu weit. Kannst du eins zurück? Da lesen wir, der Engel des Herrn, der da vor dieser Armee steht, redet jetzt mit dem Vater im Himmel, sprach, Herr der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Jetzt bist du 70 Jahre lang zornig gewesen. 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon. Wie lange warst du noch zornig sein? Und dann lesen wir eine wunderbare Antwort. Da antwortete der Herr dem Engel, der mit mir redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Und wenn wir ein bisschen schauen, ja, dann sehen wir, Gott kann eben zornig sein. Das ist fast das Erste, was wir lesen im Zacharia. Das ist sagenhaft. Das Wort vom Zacharia fällt an, sagt der Jude, der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Das ist der Anfang der Botschaft. Darum seid ihr in der Gefangenschaft gewesen, das ist nicht wegen nichts. Gott war sehr zornig gewesen. Und darum, Zacharia, sag mir jetzt, kehrt um zu mir. Botschaft von allen Propheten. Kehret doch um zu Gott, spricht der Herr der Heerscharen. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Ja, der Herr der Heerscharen, der kann zornig werden, das stimmt. Aber er eifert für Jerusalem mit einem grossen Eifer, weil er sie lieb hat. Und wenn ich da weiterlese im Zacharia, Verse 16 und 17 vom ersten Kapitel, darum so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. Schön, wie uns Jesus Christus und Gott in diesem Buch schon am Anfang vorgestellt wird. Ich habe euch lieb. Ich eifere für euch mit grossem Eifer. Und ich tue mich euch mit Erbarmen zuwenden. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Heerscharen. Es liegt am Boden jetzt in Jerusalem. Alles kaputt, aber es wird wieder gebaut. Und im Moment baut er Gemeinde. Ist immer noch dran, Gemeinde zu bauen. Und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Die Stadt wird wieder aufgebaut, es wird wieder gemessen und geplant und Architekten kommen und machen da ihre Arbeit und dann wird gebaut. Verkündige ferner, für mich das Wörtli ferner heisst fast verkündigen noch gerade für Zukunft. So spricht der Herr der Heerscharen, meine Städte sollen wiederum von Gutem überfließen. Und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Wenn ihr jemanden gehört über die Ersatztheologie reden, dass hier Israel überhaupt nicht zählt im Plan Gottes und ersetzt ist worden durch die Gemeinde Gottes, dann könnt ihr sagen, das ist ein massiver Irrtum. Das ist eine Irrlehre der Ersatztheologie, das ist falsch. Der Herr wird Jerusalem wieder erwählen. Er hat es schon ein paar Mal gemacht übrigens. Er hat es gemacht, 1948, bei der Gründung des Staates Israel. Da hat er es gemacht, beim Zacharia, 520 vor Christus schon. Er hat es gemacht 1967, im Sechstagekrieg, wo sie endlich wieder den Zugang hatten zu der Klagemauer, Ost-Jerusalem können erobern. Gott wird immer wieder sich für Jerusalem einsetzen. Das sehen wir durch das ganze Buch. Weil er gütige Worte und tröstliche Worte hat für uns. Und dann gehen wir zum zweiten Nachtgesicht. Vier Hörner, vier Schmiede. Das ist ein bisschen ein komisches Nachtgesicht auf eine Art und Weise. Vier Hörner, das sind einfach vier Mächte. militärische Mächte, Armeen, 4 Völker, die Israel angegriffen und zerstreut haben. Von mir aus könnt ihr die nehmen, von Daniel, könnt auch andere nehmen. Es hat immer Völker gegeben, die Israel angegriffen haben. Ist auch bis heute so. Aber es gibt nicht nur die, die Israel angreifen, sondern es gibt auch Gott, der sein Volk verteidigt. Und jedes Volk, das als Horn Israel angreift, mit seiner Macht Israel zerstreut, wird von einer anderen Macht, von einem Schmied, geschlagen und zurückgedrängt. Das war immer so in der Geschichte. Und wird sich immer weiter auch so erfüllen. Denn Gott lässt nicht spotten über sich. Gott lässt nicht spotten. Es ist ganz interessant, wie Gott über sein Volk wacht. Und er sagt, ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren Heidenvölker. Die, die euch viel zu fest gestraft haben, wieder das, was ihnen aufträgt. Wer euch antastet, tastet Gottes Augapfel an. Wow, das ist hart. Greift Israel nicht an. Das ist ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Es ist eine Auflehnung gegen Gott, das sieht man auch heute. Denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie. Gott selber kämpft für Israel und schwingt seine Hand gegen die Völker, die sie angreifen. Und Jerusalem wird wieder aufgebaut. Und von dem redet eben das dritte Nachtgesicht, der Mann mit der Messschnur, der da kommt. Ja, über Gott kann man nicht spotten, weil er will Jerusalem wieder aufbauen. Und interessant ist, dass da einer kommt in der Vision von Zacharia, der hat eine Messschnur in der Hand und er will Gott Länge und Breite messen von Jerusalem, von dieser Stadt. Er will Stadtmauern aufbauen. Und Gott schickt ihm einen Engel und sagt, nein, musst nicht. Jerusalem wird zu gross. Wegen dieser Menge an Menschen und Vieh, die da drin wird leben, brauchst du gar keine Mauer zu messen jetzt. Früher war das verrückt gewesen. 520 vor Christus, jemandem sagen, mach keine Stadtmauer um eine Stadt um. Das ist gefährlich, das ist fahrlässig. Man macht eine Stadtmauer zur damaligen Zeit. Und Gott hat gesagt, nein, macht die nicht, weil ich selber, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein, um Jerusalem her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Prophetie ist schon etwas Spezielles. Prophetie erfüllt sich immer in Schritten. Und irgendein ist total. Und das auch hier. Gott ist eine feurige Mauer um Jerusalem. Habt ihr schon gehört vom Iron Dome? Oder von Arrow 3? Oder David Sling? All die Abwehrsysteme, die Israel hat, 98% von sämtlichen Raketen, Drohnen und so Flugkörper können sie abschießen, bevor sie sie trifft. Wer da drin nicht ein Wunder und Dank Gottes sieht, weiss ich auch nicht, wo er her schaut. Das macht jetzt wirklich nicht einfach eine Armee, weil sie gut ist. Schon auch, ja. Aber wenn Gott nicht hilft, dann bist du ausgeliefert. Irgendwie ist Gott jetzt schon eine feurige Mauer um Jerusalem. Und die Menschen könnten etwas von der Herrlichkeit Gottes entdecken, wenn sie nur wetten. Wenn er sein Volk schützt. Und Zacharia sagt es voraus, aber einmal wird er das sein in der Ewigkeit. Eine feurige Mauer um Jerusalem. Niemand mehr wird es angreifen. Der Herr wird in seiner Mitte wohnen. Mitten in seinem Volk. Wir dürfen dann auch dort sein. Das wird wunderschön sein. Sagenhaft. Aber es gibt auch noch eine Ermahnung. Er wird von dort aus regieren. Er sagt, auf Zion entfliehe, die du bei der Tochter Babels wohnst. Geh weg. Der, der immer noch in Babel sind geblieben, weil ihr entführt seid worden vor 70 Jahren und nicht zurückkommen wollt, weil ihr jetzt dort eure Geschäfte aufgebaut und euch ein Lebensauskommen und schöne Häusli und Gärtli und so weiter und viel einbleiben, genau aus diesen Gründen. Nein, kommt zurück, flieht aus der Tochter Babels. Und ich sage euch heute, flieht aus den Social Medias. Das ist irgendwie wie fast ein Auftrag an uns auch. Dürft schon reinschauen. Also, das kann ich ja überhaupt nicht verhindern, wollte ich auch nicht. Aber eins müsst ihr wissen. In den Social Media überkommt ihr keine Wahrheit. Da überkommt ihr ideologische Verführung. Absolut klar. Ich habe da hinten zwei Blätter von einem Obersten im Generalstab, Schweizer Armee, pensioniert, hat sehr gute Kontakte zu israelischen Offizieren und Nachrichtenleuten. Und wenn der schreibt über den Hunger, den es im Gazastreifen an gewissen Orten gibt, dann lesen ihr etwas völlig anderes als das, was uns die Medien erzählen. Es ist nicht Israel, der diese Güter zurückhält. Es ist die UNO, habt ihr das gedacht? Die UNO will Hungersnot im Gazastreifen. Wieso? Weil sie wollen mit der Hamas zusammenarbeiten. Also sie sagen nicht Hamas, sie nennen das UNRWA. Ja? Das Werk 12'000 Palästinenser sind dort angestellt von der UNO. Die muss man natürlich auch ernähren, ist klar. Und jetzt müsst ihr mir nicht sagen, von diesen 12'000 sind niemand aus der Hamas. Völlig von der Hamas unterwandert. Und darum wollen sie das Recht für die Nahrungsmittel. Dann können sie sie klauen und auf dem Schwarzmarkt teuer verkaufen. Und jetzt können sie das nicht mehr. Und darum kämpfen sie gegen die neuen Verteilposten, die die USA und Israel einrichten. Und die es will, der Zivilbevölkerung geben. Wo sie Löhlast wegen rein. Und es gibt Güter, die verfaulen, einer der Grenzen, weil sie die Hamas zurück hat. Und man gibt Israel die Schuld. Völlig verdreht. Social Media, pass auf. Medien sowieso. Aber wir haben ja Trost. Schon da wird gesagt, juble und freue dich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und ihr könnt sagen, jubelt und freue dich heute Morgen, weil Jesus kommt wieder. Wir erwarten nicht den Weltuntergang, wir erwarten das neue Jerusalem und eine wunderbare Zeit. Das wird schön. Aber damit das kann kommen, muss uns vergeben werden. Und das vierte Nachtgesicht, wo wir über die Vergebung lesen. Wir sehen, der Jeschua, der hohe Priester, der damals lebt übrigens, der ist zurückgekommen nach Israel aus der babylonischen Gefangenschaft und tut Opferdienst machen. Der Altar steht, der Tempel noch nicht. Und der Zacharia kennt ihn, sieht ihn wahrscheinlich alle Tag. Und jetzt sieht er ihn in einer Vision. Und in seiner Vision steht der Hohepriester, der das ganze Volk vertritt, in dreckigen Kleidern vor Gott. Geht gar nicht. Du kannst nicht als Hohepriester mit unreinen Kleidern vor Gott stehen. Und Satan steht nebendran und klagt ihn an. Satan ist ewig ein Nachleger. Aber der Engel des Herrn steht auch da. Jesus Christus. Und interessant ist, dass Gott jetzt anfängt zu schimpfen. Und er schimpft mit dem Satan. Er sagt, hey, das ist ein Auserwählter. Er ist wie ein Brandscheid, das aus dem Feuer herausgerissen ist. Und ich habe mir überlegt, soll ich heute Morgen für ihn auf die Kanzel kommen und sagen, guten Morgen, liebe Brandscheiter. Da habe ich gedacht, würde er vielleicht nicht gerade verstehen am Anfang. Wir sind das. Brandscheiter aus dem Feuer rausgeschrissen, von Gott, weil er uns vergeben hat. Manchmal sieht man noch ein paar schwarze Flecken an uns und manchmal schmeckt man uns noch ein bisschen an. Rauch und so. Aber wir sind vergeben, wir sind gerechtfertigt. Und jetzt sagt der Engel des Herrn, das ist ganz verrückt, das ist sagenhaft, finde ich, wunderschön da, nach dem vierten Nachtgesicht. Da heißt der Engel des Herrn hat gesagt, ich habe deine Sünde von dir genommen. Also besser kannst du nicht mehr sagen, dass der Engel des Herrn Christus ist. Nur Christus kann der Sünde wegnehmen. Er hat dafür gesündet am Kreuz. Und jetzt sagt das der Engel des Herrn. Also ist es Christus. Ich habe dir die Sünde weggenommen. Und den anderen Engel, der dabei steht, sagt er, nehmt ihm die dreckigen Kleider weg. Gebt ihm vier Kleider, Festkleider. Und das machen sie. Und sie tun umziehen. Und jetzt kommt das Schönste. Während der Engel des Herrn dabei stand. Weißt du, Jesus hat nicht gesagt, also Jeschua, die geben dir jetzt die frischen Kleider. Tschüss, ich habe etwas anderes zu tun. Nein. Er ist bei ihnen geblieben. Der Engel des Herrn, Christus, bleibt bei uns. Weil er uns vergibt. Wir haben den Fürsprecher im Himmel. Das ist ganz sagenhaft und er gibt uns noch einen Auftrag. Weil wir jetzt gerechtfertigt sein, sollen wir sein Dienst eifrig versehen, in seinen Wegen wandeln, in Gottes Wegen wandeln, auch sein Haus aufbauen, wieder Vorhöfe hüten. Und höre doch, Jeschua, du Hohenpriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen, denn siehe, ich lasse meinen Knecht, Spross genannt, kommen. Darüber habe ich geredet, bei diesem Bild oder bei denen, die ich noch nicht habe, käme es vielleicht noch. Spross, das ist der Messias. Ich lasse den Messias kommen. Seid ein Zeugnis auf den Messias her. Und das sollen wir Christen sein. Seid ein Licht auf Jesus Christus her. Und das sehen wir im nächsten Nachtgesicht. Übrigens, dass Gott die Sünden wegnimmt, steht da noch an zwei Versen ganz verrückt. Im Vers 9 vom 3. Kapitel zum Beispiel. Ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. Sagenhaft stark formuliert. Zacharia, was hast du da gedacht? Weiss es nicht. Am Tag vor Kreuzigung, ein Tag. Denn Christus ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Es würde für alle länger, aber erbitten musst du es schon, dass du Vergebung bekommst. Oder im 12. Kapitel, Vers 10, für das Haus David, das ist die zukünftige Prophetie, und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Dann werden die Juden endlich erkennen, doch, es war der Messias, den wir gekreuzigt haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt, um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen. Ja, wir haben eine Vorerfüllung bei der Kreuzigung und wir haben eine totale Erfüllung, wenn dann plötzlich alle merken, es ist nicht sie. Er ist der Messias. Und das führt zum nächsten Nachtgesicht, zum fünften, wo wir drinnen sehen, der goldige Leuchter und sein Öl. Goldige Leuchter kennen wir ja, oder? Der siebenarmige Leuchter. Für jeden irgendwie, bei uns steht einer daheim auf dem Schmine, oder? Also ja, der mal zu Israel war, hat er vielleicht auch einen goldigen Leuchter heimgenommen. Bei uns ist er ein bisschen klein, weil er im Koffer Platz haben und hat nicht zu fest gewichten. Also ja. Schöne, goldige, siebenarmige Leuchter. Wisst ihr, was das ist? In der Offenbarung 1,20 steht es. Das Geheimnis der Leuchter. Die Leuchter sind die Gemeinden. Also wir hier, wir sind ein Leuchter. Schon gewusst? Und du selber, du bist ein Lämpchen. Eins von diesen Flämmchen auf dem Leuchter. Dass es jetzt ein bisschen mehr als sieben hat, bin ich ja sehr dankbar. Aber es spielt doch keine Rolle, sieben ist einfach die Zahl für Vollkommenheit. Oder? So viel, wie wir jetzt heute sind, ist vollkommen, ist gut, ist tipptopp. Danke, bist da. Gehörst dazu, du bist ein Licht, ein Licht. Aber du brauchst den Leuchter. Du brauchst die Gemeinde. Matthäus sagt das, oder? Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit es leuchtet. Du brauchst Gemeinde. Wir brauchen Gemeinde. Und der Leuchter, der hat etwas ganz Verrücktes da. Der ist anders. Über ihm ist ein Ölgefäß. Vom Ölgefäß sieben Leitungen. Zu jedem Lämpchen. Und neben dem Ölgefäß zwei Ölbäume. Es hat eine lebendige, nie versiegende Quelle vor Kraft. Hast du das gewusst? Wenn du ein Lämpchen bist, ein Lichtli, hast du vielleicht das Gefühl, also mein Flämmchen ist ja schon klein. Macht nichts. Du hast eine persönliche, lebendige, nie versiegende Quelle vor Kraft vom Heiligen Geist. Weil das steht hier. Der Zacharia sagt, was bedeutet das? Und er will eigentlich wissen, was die zwei Ölbäume bedeuten. Aber der Engel gibt ihm eine andere Antwort. Er sagt, das bedeutet, das ist eine Botschaft an Zerubabel, dass der Mut überkommt, den Tempel zu bauen, nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Wir dürfen ein Licht sein, ein Zeugnis für Gott, ohne dass wir uns da müssen wahnsinnig anstrengen, weil die Kraft soll vom Heiligen Geist kommen, nicht von uns. Und das zeigt uns das Bild da vom goldenen Leuchter noch, wenn es dann kommt. Ja, er ist unser Beistand, der Heilige Geist. Wir haben die Ermahnung, dass wir sollen das Licht sein, aber der Trost, dass wir es nicht aus eigener Kraft machen müssen, dass der Geist Gottes durch uns wirkt, das ist wunderbar. Und etwas noch, was ich auch noch so sehr schön finde, zu diesen zwei Ölbäumen, nur ganz kurz. Da haben wir einen Text in der Offenbarung im Kapitel 11 und die Bibelkenner wissen, auch Kapitel 11, Offenbarung, das sind die zwei Zeugen dort, die mit Sacktuch bekleidet sind, am Anfang der Trübsalszeit. Und da heisst es, und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch, das sind 3,5 Jahre. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Mit anderen Worten, Gott hat gesalbte Diener vom Geist Gottes getrieben, bis in die Endzeit rein, auch noch in der Trübsalszeit. Dass sogar noch dann nach der Entrückung Menschen sich bekehren können, weil sie werden noch hören von Zeugen von Gott. Zu diesen zwei kommen noch 144'000, die versiegelt werden und die das Evangelium über die ganze Welt tragen. Es gibt Bekehrungen in der Trübsalszeit, sehr viel. Aber jetzt, nach dem fünften Nachtgesicht, wird es tragisch. Die nächsten 3, 6, 7 und 8 sind Gericht. Das sechste Nachtgesicht ist die fliegende Bauchrolle. Auf zwei Seiten beschrieben. Und weil sie fliegt, ist das Zeichen, die kommt schnell. Das ist ein Fluch. Ein Gericht. Gegen Dieb und gegen den, der falsch schwört. Und jetzt denkt man, ja, nur die zwei Sachen. Aber die zwei Sachen bezeichnen das ganze Gesetz. Zwei Seiten von einer Buchrolle und das Gesetz steht auf zwei Tafeln. Könnt ihr im 2. Mose 32 und so nachlesen. Zwei Tafeln. Die einen Gebote, 1 bis 4, betreffen unsere Beziehung zu Gott. Wenn du falsch schwörst, das betrifft die Beziehung von Gott. Hingegen, wenn du stillst, das betrifft die Beziehung mitmenschlich. Gebot 6 bis 10, nein, 5 bis 10. Alles ist damit eigentlich gesagt. Ich habe den Fluch ausgehen lassen, spricht der Herr der Heerscharen, damit er eindringe in das Haus des Diebes und in das Haus dessen, der fälschlich bei meinem Namen schwört, und damit er in seinem Haus bleibe und es samt seinem Holzwerk und seinen Steinen verzehre. Gottes Zorngericht wird schrecklich sein. Und dem kann man nicht ausweichen. Die Zeit der Gnade geht eigentlich zu Ende. Jetzt ist noch Gnadezeit, aber wir lesen, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit. Wenn ihr gute Nachrichten hört, halt gleich jemand in den Medien, oder? Dann hört man, man will eigentlich im Nahen Osten das Abraham-Abkommen noch vergrössern, dass wirklich Friede wird. Und Katar bietet jetzt auch noch Verhandlungen an, damit die Sicherheit zunimmt. Habt ihr das gehört? Abraham-Abkommen für den Frieden und Katar will das Abkommen machen für die Sicherheit. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Sie werden die Armeen versammeln. Alle Armeen von der Welt. Alle werden wütig auf Israel. Alle. Man kann heute zuschauen. Sie werden Israel angreifen und sie werden 2/3 von den Juden auslöschen. Und dann wird Jesus wiederkommen, zu vernichten, die Armee. Es wird schrecklich sein, aber was will Gott eigentlich? Was will er wirklich? Wir haben Trost über das, was Gott will. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der wird gar nicht mit einem solchen Gericht müssen einfahren. Oder der Herr ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und solche Verse könnten wir jetzt noch mehr beifügen, dass Gott das will, dass alle Menschen dürfen gerettet werden und von der Sünde wegkommen, Vergebung bekommen von dieser Sünde. Und davon, dass er die Sünde wegnehmen will, davon hat das siebte Nachtgericht. Und das ist jetzt ein bisschen Eigenartiges. Da geht es um ein Epha. Und das Epha, das ist ein Hohlmass. Etwa für 36 Liter. Du kannst allerlei abmessen. Du kannst Herdöpfel abmessen damit, oder kannst Körner abmessen damit, oder Früchte oder Gemüse. Einfach so viel, oder? 36 Liter etwa. Flüssigkeit kann man nicht abmessen, ist das EFA nicht geeignet, das sind die anderen Mass. Das ist mehr ein Korb, das EFA. Das, was er da sieht in seinem Nachtgesicht, das hat einen Deckel aus Blei. Ein schwerer Deckel. Das verbirgt etwas. Und wenn man den Deckel auftut und reinschaut, dann sieht man drin die Gesetzlosigkeit. Also es geht um Handel. Es geht um wirtschaftlichen Handel. Und es geht um Beschiss. Korruption bis hinten raus. Ich bin sehr erstaunt, als Weltwochenleser habe ich gelesen, wie sehr die Schulden von der EU zugenommen haben, seit als Frau von der Leyen Kommissionspräsidentin ist. Seit 2019, dass sie das Amt inne hat, haben sich die Schulden von der EU verfünffacht. Was sagenhaft. He? Und man rechnet jetzt so in Zukunft mit Schulden von 1000 Milliarden. Das ist ein Klacks, oder? Also ich bin nicht gut kaufmännisch, aber das verstehe ich, dass das nicht mehr geht. Irgendeinmal wird alles implodieren. Ich weiß nur nicht, wann. Aber das kommt. Das kann gar nicht gut kommen, so, weil die EU sind nicht die Einzigen, die Schulden haben. Die Weltwirtschaft, die läuft auf dem letzten Zacken und man tut, als wäre alles gut. Und dann kommt der Trump und sagt, hey, das ist ein ungerechtes System, man muss das mit den Zöllen wieder ein bisschen richtig zwegrütteln, oder? Vielleicht hat er ja sogar ein bisschen recht, weil es ist ein ungerechtes System. Aber ich glaube nicht, dass es mit ihm sehr viel gerechter wird. Aber das ist jetzt dahingestellt, oder? Das könnt ihr denken, wie ihr wollt, das ist mir ja gleich. Ich weiss nur, wir leben in einem völlig korrupten Weltwirtschaftssystem. Und Gott wird es wegnehmen. Es kommen zwei Frauen mit Storchenflügeln. Storch ist ein unreines Tier. Dreht das Epha weg und setzt es ins Land Sinear. Das Land Sinear ist Babylon. Und jetzt müsst ihr nur noch Offenbarung 17, 18 lesen und dann wisst ihr, was dort läuft. Es ist sagenhaft. Wenn wir dort drin lesen, was Gott mit dem macht. Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt. Denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Könnte also mal sein, dass das Weltwirtschaftssystem in einer Stunde zusammengeht. Wäre möglich. Und dann kommt das letzte Nachtgesicht. Das achte, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Endgericht, vier Streitwege kommen zwischen zwei Bergen aus Erz. Ich gehe nicht sehr darauf ein heute. Nur so viel, wenn die Berge aus Erz sind, dann stehen die fest. Und dann ist klar, wodurch die Wege müssen. Und Gottes Gericht wird seinen Weg machen auf dieser Erde. Wie es Gott vorhergesehen hat, ist unverrückbar. Man kann nicht dran rütteln. Geht nicht. Es steht fest und es kommt. Es ist verrückt, weil wir werden schlimme Sachen erleben, schlimme Sachen entgegengehen. Und die vier Streitwege werden in diesem Nachtgesicht vorgestellt als vier Wind. Und wenn wir in der Offenbarung 7 lesen, dann werden die vier Wind von Engel noch zurückgehalten. Und wenn wir im Daniel 7 lesen, dann sind wir schon weiter als in der Offenbarung. Der Daniel hat einen Traum und sagt, Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer, aufs Völkermeer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Jetzt kommen die vier Mächte, wo sich die Macht untereinander aufteilen wollen, aber nur so vordergründig. Im Prinzip hat jeder von diesen vier die Macht für sich. Und sie bekämpfen sich auch gegenseitig. Und Gott wird im letzten Kampf dann den Sieg davon tragen. Es ist schlimm, was alles auf einem zukommt. Aber am Ende, wenn die Kriege vorbei sind, dann gibt es Frieden. Und zwar wirklich den Frieden. Nimm Silber und Gold. sagt der Engel zum Zacharia. Und mache daraus eine Krone und setze sie Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, aufs Haupt. Ist schon falsch. Der Hohenpriester wird nicht gekrönt. Der bekommt den Kopfbund mit einer Plakette drauf, heilig dem Herrn. Wieso soll er den Hohenpriester krönen? Das ist etwas nicht gut. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus dem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird. Und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Thron. Und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Ein bisschen schwierig, he? Eigentlich heisst Zerubabel, deine Hände haben ja angefangen, den Tempel zu bauen, jetzt machen wir fertig. Der zweite Tempel da, in Jerusalem, nach der Gefangenschaft. Aber jetzt, sagt er, nach dir kommt einer, der Spross da, der Messias. Der wird gekrönt als König. Du jetzt sinnbildlich auf den Spross her. Aber der Jeschua hat nur dürfen gekrönt werden und dann hat er die Krone wieder müssen abziehen und sie haben ihn im neuen Tempel in ein Fach gelegt, zum Zeugnis, dass da einer kommt, wo König und Priester gleichzeitig ist. Das ist nur Jesus. Er wird beide Ämter in sich vereinen. Und dann wird Frieden sein zwischen diesen beiden, zwischen Priester und König. Klar ist dann Frieden, wenn das in einer Person vereint ist. Und wenn ihr die Geschichte vom Mittelalter anschaut, dann seht ihr den Krieg zwischen dem Päpst und dem Kaiser. Katastrophe gewesen. Und jetzt wird es endlich Frieden. Wirklich schön. Ja, wir haben die 8 Nachtgesichte gesehen heute. Ich habe gesagt, es ist Anschauungsmaterial zu Handen von Gottes Volk, aber auch zu Handen von uns Christen. Wir sollen uns auch vergeben. Wir sollen ein Licht sein in dieser Welt. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft. Wir sollen den Geist Gottes durch uns wirken. Und wir sollen uns freuen, weil Gott wird seine Pläne verwirklichen und einmal wird er kommen und Jerusalem wird wieder aufgebaut werden, ihre ganze Herrlichkeit. Und Gott selber wird drin wohnen. Der dritte Tempel werden sie noch bauen in der Trübsalszeit, der wird auch zerstört werden. Der vierte Tempel kommt dem 1000-jährigen Reich. Und in der Ewigkeit gibt es keinen mehr. Es gibt keinen fünften Tempel. Dort lesen wir, einen Tempel sah ich nicht im neuen Jerusalem. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Dann sind wir der Irrealität und leben nicht mehr von Bildern, sondern wirklich von der Realität. Ja, Zacharia, Ermahnung und Trost in der Endzeit, Brandscheiter, die aus dem Feuer rausgerissen sind, für eine herrliche Zukunft. Im Psalm 103, Vers 4 lesen wir, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, es geht durch schwierige Zeiten, aber es geht wirklich am Frieden entgegen. Und da kann ich euch jetzt dafür, wenn ich schon nicht genau so begrüßt habe, wie ich eigentlich gedacht, dass man könnte, auf eine schöne Art verabschieden. Habt einen schönen Sonntag, ihr lieben gekrönten Häupter. Ich tue noch beten. Vater im Himmel, danke für das, was du am Zacharia offenbart hast und was wir daraus dürfen nehmen. Ich bitte dich, ja, mögest du uns Vergebung schenken. Danke, dass der Engel des Herrn dasteht und sagt, ich habe deine Sünde von dir genommen. Dass wir 4 Kleider überkommen. Dass wir dir dürfen dienen. Dass wir dürfen leichter sein und nicht einmal aus eigener Kraft. Dass du durch die Geist uns drehst und hilfst. Mögest du uns treuer halten durch die Endzeit, wo wir derart belogen werden von allen Seiten, ideologisch verführt, die Versuchung gibt es immer wieder. Schenk, dass wir in deinem Wort immer wieder auf die Wahrheit schauen und uns freuen, weil du wiederkommst. Juble und freue dich, Tochter Zion, und wir dürfen uns mitfreuen. Eines Tages werden wir bei dir in Herrlichkeit sein und alles wird gut sein. Hab Lob und Dank dafür, Herr. Komm gleich wieder. Amen.